das Weltfeuilleton präsentiert. Der Kulturschock, der Podcast aus den Abgründen des Geisteslebens. Wir sind Jan Küwler
und Boris Buffalla,
Redakteure aus dem Feuilleton.
Ja, Boris, zweite Ausgabe mit dir, also in dieser besonderen Paarung. Hanna Lühmann ist nach wie vor in Mutterschutz oder Elternzeit und wäre heute sogar fast mal dazugestoßen, aber das Baby ist malat, also nichts Ernstes, aber eine Kleinigkeit, die sie daran hindert, hier mitzumachen. Also es wäre ungewöhnlich gewesen, wenn wir jetzt hier mal zu dritt aufgetaucht wären, aber die Ereignisse sind ja auch ungewöhnlich, über die wir sprechen wollen. Es geht nämlich, oder wir möchten unseren Ausgang nehmen sozusagen und dann Erweiterungen diskutieren, die besonders dann in die Sphäre der Kultur und des Feuilletons reichen. Aber der Ausgang soll sein der Sturm aufs Kapitol, der sogenannte, der mittlerweile vor einer Woche stattgefunden hat. Boris, und du hast mir gerade, wir haben eben kurz telefoniert, bevor wir jetzt hier loslegen, und du hast dich erinnert gefühlt an eine Szene aus Twin Peaks von David Lynch.
Ja, das ist eine Szene, die 2017 spielt, das ist die Neuauflage von Twin Peaks, und es ist ein Wiedergänger aus dem ersten Twin Peaks, und zwar ist es der Dr. Lawrence Jacoby, und jemand, der sich jetzt mit Twin Peaks nicht auskennt, wird Probleme haben, aber für alle anderen, es ist dieser Psychiater, der eben Laura Palmer behandelte. Und der immer eine zweifarbige Brille trägt, ja, also so ein blaues und ein oranges Glas. Und der war damals in der ersten Twin Peaks Fassung so eine Art lustiger Hippie, hat mit LSD experimentiert und so weiter, hatte so Hawaii-Hemden an. Und dann in der Neuauflage ist er mittlerweile so auch so ein Verschwörungstheoretiker geworden, der immer noch diese zweifarbige Brille trägt, aber aus seinem eigenen Wohnwagen, in dem er auch lebt, heraus so ein Untergrundradioprogramm versendet und davon lebt, dass er irgendwelche Schaufeln vergoldet in seinem Garten und die dann vertickt. Und das ist einfach eine unfassbare Figur, weil die auch von Lynch, glaube ich, erkannt wurde als etwas, was wir heute im Kapitol auch wieder sehen, dass nämlich diese Gegenkultur der 60er und 70er auch ganz stark umschwenken kann in was total Reaktionäres und Verschwörungstheoretisches, ja. Und das fiel mir dann auf, als ich das dann wieder gesehen habe, Mensch, der hat ja sogar so eine Fantasieuniform an mit so einer Kappe und diese lustige Brille, also einerseits Hippie und so ein bisschen verrückt und andererseits hat er Kragenaufschläge von seinem Hemd, da sind so SS-Runen drauf, also diese kleinen Blitze. Und das heißt, wie man diese Figur sich 2017 ausdenken kann, das ist sozusagen ein Jahr nach Trumps Amtseinführung, im selben Jahr der Amtseinführung 2017, finde ich, ist irre hellsichtig von David Lynch gewesen, die Figur so zu entwickeln. Ja. Aber das nur nebenbei.
Und du meinst also, der hätte sich recht unbemerkt unter die anderen Leute mischen können, die jetzt das Kapitol überrannt haben. Er hätte gewissermaßen im Gefüge, in diesem Pandemonium, was wir da zu sehen gekriegt haben, zwischen Leuten mit Büffelhörnern und langen Fellmützen mit nacktem Oberkörper, also das ist ja nur der berühmteste, den wir mittlerweile persönlich kennen und sein Schicksal weiterverfolgen, hätte sich sozusagen nahtlos eingefügt.
Ja, nahtlos, weil das ja so ein Flickenteppich ist. Also diese Leute sind ja kaum auf den Punkt zu bringen. Du hast das in deinem Text für die Welt versucht oder hast so zugeordnet, woran die dich erinnern. Aber sie sind ja nicht uniform, sie sind ja teilweise erschreckend individualistisch unterwegs.
Mhm. Vielleicht ist auch eben gerade dieser Individualismus auch das, was wieder andockt, du hast es ja eben schon angesprochen, den Ursprung in dieser Gegenkultur der 60er Jahre. Da war ja, also da hat ja eigentlich auch, wenn du so willst, angefangen, die Verherrlichung des Individuums und eben auch der große oder neutraler gesagt, einfach das große Augenmerk auf das individuelle Ausleben der eigenen Persönlichkeit im Prinzip.
Ja, Nonkonformität. Also die Zeit davor ist ja sehr konform, also so diese Eisenhower-Ära und der Krieg, der Zweite Weltkrieg ist natürlich uniform gewesen, weil alle Uniform getragen haben. Und dann fangen die Leute an und werden eben Hippies. Und nicht nur Hippies, sondern es gibt ja ganz verschiedene Strömungen, die sich dann entwickeln. Und als ich mir das angeschaut habe und dann gelesen habe, auch, dass die Leute ja fast alle nicht aus Washington oder New York oder so kommen, sondern aus den Weiten Amerikas, also teilweise 2,5 Tage gefahren sind, um in dieses Kapitol reinzugehen. Da dachte ich dann auch ganz stark daran, dass eben die amerikanische Gegenkultur eine ganz besonders eine Landkommunenkultur war, was man heute so ein bisschen vergessen hat. Also wir denken immer so, ja klar, die sind da nach Woodstock gefahren, aber eigentlich haben die in San Francisco gewohnt, die Hippies. Oder
Und selbst, aber übrigens, es gab letztens eine ganz tolle Arte-Dokumentation, zweiteilig, Laurel Canyon hieß die. Da ging es eben um einen dieser Canyons von Los Angeles, in dem sich in den 60er und frühen 70er Jahren eben ganz viele der auch berühmten Hippies angesiedelt haben. Viele Musiker, aber auch Schriftsteller, so Crosby, Stills, Nash haben da gewohnt, etc. Und das wirkt alles wahnsinnig ländlich und landkommunenmäßig. Es wird auch so geschildert. Das ist also, die ganzen Eindrücke sind überwältigende Natur. Also die Stadt, die ist zwar in der Nähe, die ist erreichbar mit dem Auto, wie gesagt, wie du jetzt auch sagst, die sind 2,5 Tage gefahren, aber die ist eben nicht direkt da. Also es ist letztlich, glaube ich, kann man das schon auch sagen, dass sogar in den urbaneren Zentren, und Los Angeles ist ja auch eine besondere Stadt, ist ja keine europäisch-urbane Stadt, sondern irgendwas sehr, sehr speziell Amerikanisches. Da hat sich sowas wahrscheinlich über die Jahrzehnte auch einfach gehalten.
Aber wir sind ja verwirrt, wenn wir die Leute sehen. Wir können das nicht hundertprozentig gut zuordnen. Ich meine, es gibt welche, die sehen relativ normal aus oder wie halt so weiße Rednecks eben aussehen. Oder Leute, die in so Riot-Gear kommen und so ein bisschen paramilitärisch aussehen. Da weiß man dann auch, okay, das sind jetzt wahrscheinlich schießmütige Leute, aber dann hat ja das karnevalistische Element, das hat mich daran echt frappiert, weil der berühmteste von diesen war ja der QAnon-Schamane.
Also wir sagen jetzt QAnon, aber auch QAnon ist ja nur eine seiner vielen Verkleidungen, ne? Der hat ja sozusagen so viele Ideologien gleichzeitig, dass man gar nicht, also ein wilder Mix, eine Art Mai Tai der Ideologien.
Ja, und jetzt stellt sich raus, also dieser Mann war früher immer schon bei Trump-Rallies. Das hat nämlich die Mutter den Ermittlern erzählt. Und sie hat sich auch bitter beklagt darüber, dass der arme Kerl eben im Gefängnis keine Biokost bekommt. Also er kann sich nicht so ernähren, wie er sich normalerweise ernährt. Und dass er deswegen auch jetzt hungert.
Und darauf sind dann auch gleich schon wieder die Offiziellen eingegangen, habe ich gesehen, und haben auch völlig ernsthaft, also das ist eben ein Diskurs, den man ganz schnell natürlich unter Vorzeichen des Lächerlichen oder des Komischen vielleicht sehen kann, aber der wird jetzt eben momentan in Amerika in vollem Ernst geführt, wie in so einer Woody Allen-Komödie im Prinzip, wo alle Leute eben nicht wissen, dass sie in einer Woody Allen-Komödie spielen. Und der irgendwie der zuständige Marshall hat auch schon gesagt, ja, wenn das Gericht jetzt Biokost anordnet für den, dann wird er natürlich auch Biokost bekommen zum Beispiel. Das erinnert mich ja noch an so andere Bilder, da kamen auch welche zurück von diesem Sturm, die also auch mitgemischt hatten, völlig in dem Fall relativ normal, so Normcore-mäßig aussehende Leute. Und die Frau weinte und der Reporter fragte sie dann, was ist denn passiert? Und sie sagte dann darauf, ja, wir haben gerade Tränengas ins Gesicht gesprüht bekommen. Und dann sagt der Reporter, aber warum habt ihr denn auch versucht, da überhaupt reinzugehen? Und dann sagte sie, es ist eine Revolution.
Ja, also das ist halt, das Ding gestürmt. Also halt, die wollten das Ding stürmen.
Ja, genau, das meinte die auch. Also die Frau meinte, es ist eine Revolution, aber sie heult jetzt, weil sie Tränengas ins Gesicht gekriegt hat und ist empört darüber, dass sie Tränengas, also sie hat das so richtig in vollem Ausdruck der Empörung vorgebracht. Und das ist so ähnlich wie jetzt mit diesem QAnon-Schamanen, der Biokost verlangt im Gefängnis. Also wir haben sozusagen, wir sehen da so eine völlig irre Verschiebung, um nochmal da zurückzugreifen, ne, von quasi Linken, auch Biokost etc. Ist ja auch, kommt auch eher aus, nicht unbedingt links vielleicht, also die Urgeschichte wäre wahrscheinlich so Monte Verita, Veganismus, Anthroposophie etc., aber ist zumindest sehr wirksam gewesen, lange bei Leuten, die also den Grünen nahestanden, den Hippies nahestanden, und ist jetzt aber mittlerweile vollkommen angekommen auf einer Seite, die sich zumindest nicht scheut, die absolute, fast untrennbare Nähe zu suchen zu Neonazis, eben ultrareaktionären Faschisten letztlich.
Ne? Ja, wobei wir wissen ja auch, dass es auch Landkommunen oder sowas gibt, so auch in Brandenburg oder in Mecklenburg, dass eben Nazis auch vielleicht Vegetarier sein können, ist jetzt noch nichts Neues.
Ja, hast du recht, ja. Hitler war ja auch Vegetarier, stimmt.
Ja, der bekannteste Vegetarier wahrscheinlich. Hm. Das ist uns nicht so hundertprozentig neu, dass es so eine Blut- und Boden-Ideologie gibt, die dann auch irgendwie so Blut und Karotten irgendwie abgewandelt werden kann. Mhm. Das ist mir jetzt nicht neu. Aber ich finde es bemerkenswert, wie diese Leute mit einer Selbstverständlichkeit dort aufgetreten sind und da einfach durchmarschiert sind. Nicht? Das hat uns ja alle völlig verblüfft, dass sie jetzt nicht da heimlich oder irgendwas, sondern die sind ja durchstolziert, als ob das ein Tag der offenen Tür gewesen wäre.
Einerseits sind sie eben durchstolziert und haben es andererseits dann auch vollkommen stolz und ohne jedes Bewusstsein der Strafbarkeit der eigenen Handlung online gestellt. Das ist ja jetzt auch so rausgekommen in den letzten Tagen. Also ich habe gerade gelesen von einer Wiener IT-Spezialistin, die mitgekriegt hat am Wochenende, kurz bevor dieses rechtsradikalen soziale Netzwerk Parler, wie es wohl richtig ausgesprochen wird, Parler geschrieben, wie so das französische Parler, aber Parler ausgesprochen. Es wurde ja runtergenommen von Amazon, die das gehostet haben, also einfach nur von den Servern, die hatten da sonst nichts mit zu tun. Da haben sich wohl sehr, sehr viele von diesen Leuten, die jetzt in Washington waren, vorbereitet, sich gegenseitig aufgehetzt etc. und Sachen gepostet und eben dann auch Bilder und Videos gepostet von diesem revolutionären, wannabe-revolutionären Sturm aufs Kapitol. Und das ist jetzt eben alles da, also Amazon hat es dann gelöscht, aber es ist alles da und die Behörden ermitteln und mittlerweile sind ja schon relativ viele Leute festgenommen worden und ins Gefängnis gekommen. Und es ist ja wirklich erstaunlich, dass einfach offenbar kein Bewusstsein da ist dafür, dass das einfach ja eine radikal strafbare Handlung ist, sondern die waren ja alle offenbar oder sehr viele von denen, der überwiegende Teil, sicherlich beseelt von einem Gefühl der eigenen Rechtschaffenheit.
Und sie waren eben dazu auch aufgefordert worden, immerhin von ihrem Staatsoberhaupt, denn Trump hat sie ja eingeladen und hat sie explizit aufgefordert, auch zum Kapitol zu kommen. Und ich glaube, dass man, wenn man darüber spricht, dann muss man auch ganz stark so über Trumps Art zu sprechen und die Art und Weise, wie er Botschaften versendet, nachdenken. Also du hast jetzt gerade erwähnt, Parler wurde abgeschaltet, Twitter ist ja mittlerweile auch abgeschaltet.
Er darf also Twitter noch nicht komplett, aber Trump ist bei Twitter nicht mehr da.
Genau, viele sorry, nein, also das war, da habe ich mich zu früh gefreut. Also Twitter gibt es noch, aber ohne Trump. Und ich habe heute, als ich auf Facebook ging, was es ja auch noch gibt, mal wieder kam ich so eine Erinnerung, was ich vor einem Jahr gepostet habe. Und es ist eine Seite aus dem Buch von Michael Wolff, Fire and Fury.
Damals wahnsinnig viel diskutiert und ein großer Bestseller gewesen.
Nee, Moment, das ist sogar vor 3 Jahren. Das ist also auf dem mitten im amerikanischen...
Ich glaube, das war am Anfang, als Trump im Weißen Haus war. Also es müsste 2017 wahrscheinlich sein. Ich glaube, Wolff hatte einfach dann exklusiven Zugang, ne, eine ganze Weile. Weil Trump irgendwie dachte, der sei ihm wohl gesonnen, dieser Typ. Und der hat dann halt so einen mega Exklusivbericht geschrieben.
Oder ich irre mich, dann ist es vielleicht doch nicht dieses Buch, aber ein anderes Buch über Trump. Weil vor 3 Jahren ist das Buch Fire and Fury noch nicht erschienen, aber egal. Also das ist irgendwie eine Seite aus einem Buch und da habe ich was markiert gehabt und ich fand, als ich das heute sah, dachte ich so, ja Mensch, darüber haben wir ja noch nicht genug geredet und da hat er nämlich analysiert, der Autor, wie überhaupt Trump an die Macht kommen konnte und das war eben ganz stark durch Live-Präsenz und auch durch diese Rallies. Das ist ja im Grunde genommen auch eine Rallye, das, was im Kapitol passiert ist. Die Leute sind gerufen worden zu einer Veranstaltung von Trump und sind hingekommen. Und er hat eine unglaubliche Kraft darin, Menschen anzuziehen, ihm zuzuhören, live zuzuhören. In diesem Buch wird also beschrieben, wie eigentlich Trump spricht und was das ist. Und es ist so ein mega Absatz. Also er sagt, das sei irgendwie part hortatory, part personal testimony, part barstool blowhard, a rambling, disjointed, digressive, what me worry approach that combined aspects of cable television rage, big tent, religious revivalism, borscht belt, Tumblr, motivational speaking and YouTube vlogging. Und das ist sozusagen der Cocktail, von dem du eben gesprochen hast, von dem Mai Tai, der hier angerührt wird aus Sprechweisen, aus alten, überlieferten Arten, wie man in Amerika Inhalte rüberbringt. Ja, das ist also teilweise religiös predigerhaft. Das hat teilweise was zu tun mit Motivationstrainertum, mit, sag ich mal, dem fiesen Onkel, der irgendwelche schlimmen Witze reißt an der Bar und so weiter. Also das alles zusammen gemischt. Trump. Und das ist etwas, was man einfach unterschätzt hat. Und ich finde es faszinierend eben zu sehen, wie kraftvoll die Worte dann eben doch sind, nicht? Weil er hat den Leuten ja nicht versprochen, dass sie jetzt Stimulus-Checks bekommen, wenn sie nach Washington kommen, so, oder ihnen irgendwie Geld versprochen. Die haben ja noch ihre Kohle ausgegeben, um da hinzufliegen, um da zu sein und das alles zu machen, was er ihnen sagt. Also ich glaube, dass man Trump noch weiter zurückverfolgen muss in die amerikanische Geschichte und Literatur, wenn man dessen Kraft irgendwie analysieren möchte.
Interessant jedenfalls, dass du das bemerkst. Ich würde da halt auch noch sagen, wenn wir jetzt also so das Bewusstsein dafür haben, dass ganz viel von Trumps Rhetorik oder Sprache, einfacher gesagt, sich aus Versatzstücken speist, die ganz lange tiefe Traditionen, deswegen auch wahrscheinlich tiefen psychologisch sehr wirksame Traditionen haben in den Vereinigten Staaten, so ist es ja auch bemerkenswert, dass ganz viel von dem halt passiert unter den Bedingungen der absoluten Gegenwart, ne? Also wirklich des Internets in seiner Form, wie es auch noch nicht eben 2010 existiert hat, sondern womöglich eben erst seit einigen Jahren mit diesen sich immer weiter abkapselnden Filterblasen in sozialen Netzwerken. Also soziale Netzwerke ist ja, sage ich jetzt auch nur so als Überbegriff, da können auch dann Telegram oder ähnliche Messaging-Dienste runterfallen, wenn sich da nur genug Leute zusammenschließen, die sich offenbar austauschen in einer Gruppe. Das meine ich sozusagen. Deswegen, ob das dann Parler ist oder Twitter oder was auch immer. Und diese Teile scheinen sich ja zu verzweigen und regelrecht kleine, also man spricht eben von Blasen, aber es sind wirklich ganz, also die Blasen sind so groß, dass die Leute die Blase halt nicht mehr als Blase erkennen, sondern für die Welt halten. Und deswegen eben wahrscheinlich, ne, wenn wir vorhin sagten, diese Beseeltheit, der oder wirklich so ein inspiriert sein und ein tiefer, fester, unumstößlicher Glaube an die eigene Unfehlbarkeit, an das eigene rechtschaffene Tun, das muss ja eben irgendwo herkommen, das muss sich ja begründen. Und sicherlich ist diese Sprache eben Teil davon, aber auch, glaube ich, das Exklusive dieser Sprache, dass die nicht mehr gecountert wird irgendwie im Alltag von einer Gegenerzählung gewissermaßen. Und ja, und das ist wirklich beängstigend. Und die sozialen Netzwerke haben ja jetzt eben darauf reagiert. Wir haben es ja angesprochen, damit jetzt Leute rauszuschmeißen und sogar ganz prominent bis hin eben zum Präsidenten, zum amtierenden Präsidenten der Vereinigten Staaten, den da rauszuschmeißen aus diesen Netzwerken, worauf sich da eine Diskussion angeschlossen hat, ob das okay ist, ne? Also dass jetzt private Netzwerke gewissermaßen selber sich zum Richter aufspielen über diese neue Öffentlichkeit, die es da gibt. Und ich glaube, es ist auch eine Frage, die unbeantwortet ist. Ich habe da noch nicht die definitive Antwort drauf jedenfalls. Aber es ist ja schon eine riesige Frage, wie man damit umgeht. Ne? Also kann man das zulassen, wäre eigentlich die Frage, als offene Gesellschaft, dass sich halt solche geschlossenen Paralleluniversen bilden, in denen die Leute sich radikalisieren.
Ich glaube, man muss zulassen, dass Leute eigene Räume sich schaffen, in denen sie sich dann austauschen mit Gleichgesinnten. Das ist ja, alles andere wäre ja auch totalitär. Also wenn die Leute nicht mehr nichts anderes mehr sehen und hören dürften als das, was irgendwie in der ARD läuft oder in irgendeiner großen Zeitung drin steht. Das wäre ja nicht demokratisch letztlich, ne?
Da hast du ja total recht, aber das ist ja gleich wieder das andere Extrem, ne? Das, also so gewissermaßen den Teufel mit dem Beelzebub austreiben. Also dann haben wir jetzt einerseits so gewissermaßen die Vision, die sind nur noch in ihrer Blase und in übrigens ja in einer Blase, die selber dann eben offenbar, wie wir jetzt feststellen mussten, totalitäres Gedankengut verbreitet. Oder andererseits so eine Art Big Brother Sendestation, wo wirklich nur einer auf Senden schaltet, nämlich der Staat, und alle anderen haben nur den Volksempfänger zu Hause. Das meine ich natürlich auch nicht. Es ist, also, und ich, wie gesagt, ich bin auch noch nicht entschieden, wie man damit umgehen kann. Aber ich glaube nicht, dass man einfach nur sagen kann, wir sind liberal und deswegen muss das alles offen sein. Wenn das eben solche Effekte dann zeitigen kann, wie wir sie jetzt gesehen haben. Meinst du nicht?
Naja, man hat ja jetzt relativ spät, aber dann doch die Reißleine gezogen und hat dann also diesen Dienst Parler und auch vielleicht noch zwei, drei andere abgeschaltet. Und man hat den Trump-Account gelöscht. Das hätte sich ja vor zwei Jahren auch keiner vorstellen können. Und man hat jetzt, also es geht ja so weit, dass Trump jetzt wahrscheinlich nicht mal mehr eine Pizza bestellen kann oder googeln kann, weil er da kein Konto mehr bekommt. Also es gibt ja eine richtige Boykottbewegung gegenüber diesem Mann. Und das ist auch sicherlich gerechtfertigt nach dem, was er da angestellt hat. Aber ich würde eher sagen, es beweist doch, dass diese ganzen Dienste auch gewisse Grenzen haben. Also, dass die auch an bestimmten Punkten eingreifen.
Aber ist das wirklich so, Boris, oder ist das im Grunde jetzt reines Rumdoktern an Symptomen, an also wirklich den oberflächlichsten Symptomen, und eigentlich ist das strukturelle Problem davon unangetastet und wird womöglich wieder genau das Gleiche hervorbringen? Das ist ja, also, ne, wenn man jetzt, also ist das ganze System schon broken, oder sind wirklich nur diese einzelnen identifizierbaren Ausläufer davon broken? Das ist doch eine große Frage. Also besteht nicht womöglich, wenn man die Frage radikalisiert, besteht nicht oder liegt nicht das größte Potenzial der sozialen Medien womöglich in ihrem eigenen Missbrauch?
Das kann ich so nicht beantworten. Ich glaube aber, dass das sogenannte soziale Medien ja auch etwas widerspiegeln, was viel, viel älter ist als das Zeitalter der Massenmedien. Deswegen habe ich ja gerade auch gesagt, also die Tradition, auf die Trump da zugreift, wenn er twittert, ist ja nicht nur Moderne und Technik, und er ist besonders gut darin, damit umzugehen, sondern er greift ja auf Dinge zurück, die 200 Jahre alt sind oder 100 Jahre alt sind. Die Art und Weise, wie er Leute in seinen Bann zieht, kannst du in amerikanischer Literatur finden. Es gibt Figuren, die ähnliche Performances hinlegen und ähnliche Auswirkungen irgendwie auf Leute haben. Und die haben damals natürlich kein Twitter gehabt, aber die haben eben mit dem, was sie gesagt haben, schon sehr viel angerichtet.
Boris, aber wenn man das runterbricht, ist das dann nicht sozusagen, also natürlich jetzt eine irgendwie Trump-spezifische, aber eigentlich pauschal gesagt doch alte, gute Tradition der Demagogie, ja, als gewissermaßen die Urrednerform des radikalen Populismus. Und diese Demagogie findet jetzt halt statt mit den ganzen Megafonen, die halt das zeitgenössische Internet hinstellt.
Ja, ich weiß nicht, ob so eine Medienkritik jetzt an den sozialen Medien einen irgendwo hinführt, weil letztlich existieren die ja. Ich kann die ja nicht wegzaubern. Also kann sie natürlich irgendwie versuchen zu zivilisieren oder einzuhegen oder so, aber ich kann sie nicht mehr wegzaubern. Wie gesagt, man sollte vielleicht auch nicht immer nur auf das Medium gucken, sondern auch auf die Message. Also wo kommt eigentlich die Message her und was ist die Message?
Ja, aber wir wissen ja, dass das Medium die Message ist, ne? Also hinter dieser Erkenntnis können wir ja auch nicht zurück. Marshall McLuhan aus
Marshall McLuhan ist jetzt für mich nicht das Maß aller Dinge. Also ich fände es schon spannend, mal zu analysieren, worauf einigen sich eigentlich diese Figuren, die im Kapitol rumwandern. Wie sind die drauf? Was ist deren, wo kommt das her? Das ist ja nicht mit Trump geboren worden. Die sind ja nicht plötzlich 2016 oder 2015, als der Mann angetreten ist. Vorher war er irgendeine Personality, war irgendwie ein Fernsehstar. Und hatte halt in Kevin alleine New York mitgespielt und so.
Wo er übrigens jetzt auch nicht mehr mitspielt. Hast du es schon gehört? Es gibt jetzt, also als Teil dieses umfassenden Trump-Boykotts haben auch jetzt zumindest Fans, also ich glaube, das ist noch nicht das offizielle Studio, aber es exkursiert schon eine Version von Kevin allein zu Hause, in der Trump Kevin nicht mehr den Weg durch die Hotellobby zeigt.
Das ist ja wie Kevin Spacey, der aus dem Getty-Film rausgeschnitten wurde. Oder,
ja, so ungefähr, genau. So kann man das
sagen. Ja, aber ich meine, was ich damit sagen will, ist, der ist ja nicht, der ist ja zur Politik gekommen erst. Der war ja vorher kein Politiker. Das ist relativ schnell passiert, was wir jetzt hier erleben. Also es ist ja innerhalb von 4 Jahren passiert.
Obwohl er sich natürlich, man kann schon sagen, dass er sich da lange drauf vorbereitet hat. Es gab ja auch schon Auftritte, wo er gefragt wird, ob er will, und er kokettiert da schon so mit dieser Idee und so. Also ich glaube, du hast recht, die richtige Politikkarriere, die ist relativ neu, aber sein Spiel mit der Idee, Präsident zu werden, ist, glaube ich, schon Jahrzehnte alt.
Ja, und es ist halt ein besonderes Talent, was er da halt auch hat. Also erinnert mich so ein bisschen an die Figur des Richters in diesem Buch von Cormac McCarthy, Blood Meridian. Das spielt zur Zeit der Indianerkriege. Cormac McCarthy hat das Buch geschrieben 85, und das basiert auf echten Dokumenten, also es hat einen historischen Hintergrund. Und dieser Judge ist tatsächlich wohl eine reale Figur gewesen. Und das ist ein absoluter Satan, ja. Ist so eine Art Riesenbaby, hat keine Körperbehaarung, ist sehr hellhäutig, sehr groß und ist also unglaublich brutal, aber wahnsinnig gewitzt. Und in der ersten Szene von diesem Buch, was so den Wilden Westen eigentlich entzaubert insgesamt, oder den amerikanischen Expansionsdrang ganz, ganz, ganz stark entzaubert. In dieser ersten Szene taucht er in so einem Zelt auf, da ist ein Wanderprediger unterwegs. Der Wanderprediger erzählt den Leuten irgendwas und versucht, ihm das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und dann sagt der Mann so, der Richter sagt dann zu dem, ja, das ist doch eigentlich der gesuchte Kinderschänder XY aus dem County sowieso, auf den ist ein Kopfgeld ausgesetzt. Und dann wird dieser Banderprediger gelyncht, glaube ich, oder er wird weggeführt oder so. Und das Zelt zerbirst unter dem chaotischen Aufruhr der Menschen, die jetzt plötzlich aufgestachelt werden von diesem Judge. Und dann sagt die Figur, das ist der Hauptfigur des Buches, fragt ihn so, ja, und woher weißt du das alles? Kennst du den? Und er meinte, nö, den habe ich gerade zum ersten Mal gesehen. Und es ist also jemand, der aus dem Stegreif Dinge erzählen kann, die Leute dazu bringen, schlimme Dinge zu tun und alles zu vergessen, was sie eigentlich sind und alles kurz und klein zu hacken. Und das sind Figuren, die eigentlich schon sehr viel älter sind als Trump. Deswegen finde ich immer so jetzt Trump als die absolut die Ausnahme von der amerikanischen Norm darzustellen, ist sicherlich falsch.
Nee, das stimmt bestimmt. Also ich glaube aber halt auch anders, also von der anderen Perspektive gesehen, würden wir doch einen, also wir dürfen auch nicht Trump überbetonen, finde ich, seine Rolle. Aber das ist ja jetzt so ein bisschen, da haben wir ja gerade gesehen, da unterscheiden wir uns wahrscheinlich etwas in den Positionen, dass ich doch eher denke, dass die ganze Struktur und eben diese Art dieser neuen Internetöffentlichkeit solche Phänomene zumindest extrem verstärkt. Und wenn wir jetzt zu sehr uns auf Trump fokussieren würden, dann tragen wir dem zu wenig Rechnung und übersehen das dann womöglich. Aber das ist natürlich eine Frage, wie weit die beiden oder in welcher Beziehung das genau steht. Ein anderes Buch, da du jetzt gerade hier Cormac McCarthy erwähnt hast, über das wir eventuell sprechen wollten in dem Zusammenhang, ist ja auch die neue Essay-Sammlung von Michel Houellebecq, dem französischen Enfant terrible, wie man in Feuilleton-Kreisen zumindest in den 80er Jahren gesagt hätte. Das Buch heißt ein bisschen schlechter und es versammelt Essays von Michel Houellebecq aus den letzten Jahren. Also einige sind schon wirklich einige Jahre alt. Und unter anderem ist da ein Text drin, der jetzt, der sich lohnt, womöglich nochmal gelesen zu werden, von 2019, damals im amerikanischen Harper's Magazine geschrieben. Und ein Text, der auch wirklich das amerikanische Lesepublikum richtig adressiert, also richtig buchstäblich adressiert. Und der hat für ziemlich Aufsehen gesorgt, dieser Text. Und als das Buch jetzt vor zwei Monaten rauskam auf Deutsch, wurde richtig nochmal drüber berichtet, über diesen Text, weil Houellebecq wagt es da, Trump richtig zu loben. Und unter anderem sagt er da so schöne Sätze wie, Zitat Houellebecq, dass er, also Trump, sich Nutten bestellt, ist kein Problem, wen juckt das, aber sich über Behinderte lustig zu machen, das ist nicht gut. Also das sind so, aber das ist so, das ist die größte Form der Kritik, die Houellebecq eigentlich mitgibt. Und ansonsten sagt er, ein toller Erfolg. Frage ist, was würde Houellebecq jetzt wohl sagen im Licht dieser neuen Ereignisse? Würde er quasi, meinst du, er würde stehen zu seiner Meinung?
Das müsste man ihn dann direkt fragen.
Aber wenn man jetzt überlegt, so ausgehend von der Lektüre dieses Textes. Also, ich meine, er lobt ja vor allen Dingen den Außenpolitiker, ja, Trump, ne? Also aus der französischen Perspektive.
Was er an Trump gut findet, ist eigentlich, dass Trump das tut, was er sich sowieso wünscht, nämlich so eine Art Protektionismus einzuführen, den internationalen Handel einzudämmen, der ja böse ist.
Also Houellebecq träumt da übrigens, wenn ich da kurz unterbrechen darf, weil das so eine besonders bizarre Szene ist, er träumt da sogar davon, Containerschiffe zu beschießen. Ne? Hast du das auch gesehen?
Gut, ja, das ist
etwas rhetorisch vielleicht, übertrieben, aber
es ist so ein bisschen eingewickelt in den übrigen Text. Aber er sagt zum Beispiel, Trump vertritt die Interessen der amerikanischen Arbeiter, was angesichts seiner Steuerreform und wie Arbeiter behandelt und wie sie sehr reiche Menschen behandelt, natürlich komplett hanebüchen ist. Mhm. Aber ich glaube, worauf Trump hinaus will, ist, in Frankreich werden die Interessen der Arbeiter ja auch nicht vertreten.
Houellebecq, worauf er hinaus will, meinst du?
Genau, worauf Houellebecq hinaus will. Seit 50 Jahren werden die nicht vertreten. Und das ist alles neoliberal und deswegen ist es doch gut, wenn die mal wieder die nationalen Interessen nach vorne schieben. Im Grunde ist das ja so das, was der Front National auch möchte. Ne? Also so eine Mischung. Also AfD ist ja auch ein bisschen, hat ja auch so ein paar soziale, protektionistische Elemente. Da berühren die sich und ja, er findet den persönlich vielleicht unangenehm. Aber ich glaube, dass die politischen Errungenschaften, die Trump dann angestellt hat, für Houellebecq völlig in Ordnung sind.
Also ich glaube, er findet ihn vor allen Dingen auch, Houellebecq ist ja auch so ein Schriftsteller, der enorm so Heuchelei verachtet, ne? Der sich viel darauf zugute hält, immer die Wahrheit zu sagen. Also so das irgendwie die Menschlichkeit irgendwie runterzuklopfen, bis auf ihren harten Kern sozusagen, ne? Und also die wirklichen Interessen. Sex ist für ihn nicht irgendwie ein Ausdruck von Liebe, sondern nur irgendwie eine besondere Form irgendwie des Raubtierkapitalismus, in dem dann irgendwie einige wenige attraktive Leute viel Sex haben und andere müssen sich irgendwie mit Masturbation im Internet begnügen und so weiter. Also das sind ja so typische Lesarten unserer Welt von Uwe Beck. Und ich glaube, so, das ist so mein Gefühl, dass das mag er halt an Trump, dass der eben in diesem Sinne die Wahrheit sagt. Also alles so runter, ne, sagt also, Menschenrechte gibt's nicht, jeder kämpft für sich alleine und deswegen jedes Land kämpft für sich alleine und ne, also alle, es gibt auch überhaupt keine überbordende Moral, sondern alles ist immer Bullshit-Ideologie, die, ne, also wenn es einem Land gut in den Kram passt, dann erfindet es eben Menschenrechte oder stilisiert sich zum Führer der freien Welt, ne, siehe Amerika, und Uwe Beck verachtet das alles und sagt, was habt ihr denn gemacht als früher der Führer der freien Welt? Nur irgendwelche ungerechten, furchtbaren Kriege geführt, die auch noch verloren, noch schlimmer. Das fuhr Uwe Beck natürlich auch scheiße. Also wenn man schon einen ungerechten Krieg führt, sollte man ihn wenigstens gewinnen, weil sonst ist man der Oberloser. Und Trump macht das eben alles nicht. Ne? Und das findet er irgendwie toll an ihm. Aber ich vermute halt auch, ja, also dieser besondere Coup, der dann jetzt stattgefunden hätte, also ein wirkliches, ein Weggehen von der Demokratie, obwohl... Also wenn ich jetzt mich so selber reden höre, selbst Uwe Beck sagt ja eigentlich in dem Essay, auch Amerika ist keine Demokratie, war noch nie eine. Also erwähnt das sehr komplizierte Wahlsystem und andererseits natürlich den Umstand, dass nur alle 4 Jahre gewählt wird. Und ich glaube, er sagt auch, das einzige Land auf der Welt, das man überhaupt als Demokratie gelten lassen könne, teilweise zumindest, sei die Schweiz. Und der Rest auch von Europa zum Beispiel seien eben alles gar keine Demokratien. Insofern vielleicht würde er dann sogar auch in diesem gewaltsamen Umsturz nicht als einen Paradigmenwechsel. Also selbst irgendwie ein Diktator Trump in Amerika wäre für Uwe Beck vielleicht einfach nur das wahre Gesicht, also die enthüllte Fratze Amerikas, die es eigentlich immer schon aufhatte und einfach nur mit sozusagen freundlichen Obama- und Kennedy-Masken bedeckt teilweise.
Also was in dem ganzen Buch von Michel Rebecca ein bisschen schlechter dann mir auch aufgefallen ist, ist, dass er ja doch immer stärker zum religiösen Autoren wird und auch immer so das Wort redet dem Katholizismus, und er hat Sympathien für die orthodoxe Kirche in Russland, weil die würde sich ja verteidigen gegenüber den Zumutungen, denen sie ausgesetzt sei, was natürlich totaler Quatsch ist, weil wir alle wissen, dass die russische orthodoxe Kirche mit Putin sehr, sehr enge Pakte geschlossen hat. Und Uwe Beck ist also eigentlich reaktionär und er will eigentlich in eine religiös bestimmte Zeit zurück und hasst ja auch Hippies und hasst diese ganze freie Liebe-Bewegung und all das, weil er sagt, das ist letzten Endes ja neoliberal, die Hippies sind dann irgendwie auch nur daran interessiert, mit möglichst vielen Frauen zu schlafen. Das haben wir ja alles im Elementarteilchen auch schon gelesen. Und das finde ich interessant, weil Trump ja auch jemand ist, der einerseits für das Bordell ist und auch grab him by the pussy sagt und der also jetzt nicht gerade für das Zölibat eintritt und oder für die Heiligkeit der Ehe und andererseits aber diese religiöse Rechte total abholt. Also Trump wurde ja eine Zeit lang auch echt schief angesehen von religiösen Leuten in Amerika, weil er überhaupt nicht so lebt und nicht so redet wie ein guter Christ. Dann ist er hingegangen und hat sich mit dieser Bibel hingestellt, nicht? Also bei den Protesten hat er ja alles absperren
lassen. Die er falsch rumgehalten hat, glaube ich. Ne?
Die hat er falsch rumgehalten. Er hat wahrscheinlich noch nie reingeschaut und so, aber dass die...
Oder es war ein satanistischer kleiner Hinweis.
Aber dass sozusagen jemand wie Trump dann die Religion auch wieder für sich entdeckt, oder auch gegen Abtreibungen dann eher ist und so weiter. Also,
aber auch vermutlich meinst du nicht die Religion als halt pures Machtmittel, ne? Also das ist ja jetzt auch nicht...
Das ist ein Machtmittel, ja. Ich glaube, es ist ein Machtmittel. Und bei Uwe Beck ist es eben, ich glaube auch, dass Uwe Beck nicht wirklich religiös ist, sondern er schreibt ja selbst in diesem Band auch darüber, dass er die Rituale mag, dass er den Weihrauch, die Kirchen, dieses alte Frankreich, der ist so ein bisschen so ein Romantiker. Die haben ja auch sehr viel für dieses alte Christentum übrig gehabt. Und ihm fehlt sozusagen dieses Malerische der Religion und das Heimelige. Mhm. Und beide sind im Grunde genommen sind in dem Sinne halt auch scheinheilig, weil sie dann die Religion letztlich ja auch nicht interessiert, sondern nur als so eine Art Mittel, um etwas zu bekommen.
Mittel zum Zweck, genau. Aber das gilt ja wahrscheinlich eben schon in der, also mindestens in der Geschichte der institutionalisierten Religion, für sehr viele Leute, die dann halt auch in wichtigen Posten selbst innerhalb der Kirche agieren, ne, könnte man sagen. Das ist ja eben alles nichts Neues. Also diese ganzen Machtpokers des Mittelalters und ich meine, im Islam ist es ja bis heute extrem der Fall, einfach durch diese Nichttrennung von Kirche und Staat. Also die Religion mit anderen Worten ist ja auch einfach in, also zumindest eben in ihrer institutionalisierten Form als Kirche, eine Major Player im Power Struggle der Großmächte sozusagen.
Ja, und da wäre man dann schon wieder bei Amerika und der amerikanischen Geschichte und den 60s und so. Und ich meine, es gibt, man denkt immer so, dass diese ganze progressive Kultur, die ja sowas wie Trump eigentlich komplett entgegenstehen müsste und der Republikanischen Partei, dass es da immer nur um Liberalität geht und Freizügigkeit und Selbstverwirklichung. Aber tatsächlich, wenn man sich dann wirklich mal damit beschäftigt, was aus diesen Hippie-Kommunen dann wurde und wie die so organisiert sind, dann hat es ganz stark auch was von den frühen amerikanischen Kommunen, die sich gebildet haben, als das Land besiedelt wurde von Weißen. Das waren ja auch Kommunen, das waren ja Puritaner, das waren Leute, die, weil sie so crazy waren, ja, oder so religiös waren, anders religiös waren, aus Europa weg mussten. Und im Grunde genommen hast du Amerika immer schon als Einzelgemeinschaften von religiös fanatisierten Leuten zu betrachten.
Ich meine, vielleicht viele waren auch Hungerflüchtlinge, Armutsflüchtlinge etc.
Ja,
oder einfach
später.
Politische Flüchtlinge. Aber du hast total recht. Also die absoluten Ersten, also die Mayflower und so, das ist natürlich eine Sekte im Prinzip, die da ankam.
Und deswegen ist diese ganze, also Gegenkultur muss nicht unbedingt heißen Hippie und so, sondern es kann auch heißen rechte Hippies oder erzreaktionäre Hippies oder religiöse Hippies.
Ja, Logo, ich meine auch, was weiß ich, in der ganzen Beat-Literatur, die waren überhaupt keine Hippies, aber auch einige haben ja wirklich auch geflirtet mit rechten Positionen. Ne? Also ich meine auch Kerouac, Burroughs, also es sind ja keine Linken in dem Sinne.
Ja, gut, da kann man geteilter Meinung sein. Kerouac war sehr religiös dann letztlich. Burroughs war ja komplett anti-organisierte Religion und richtig ein Hasser eigentlich des Puritanismus. Ich glaube, da könnte man echt noch mal reinschauen in diese Bewegung, diese komische Bewegung, die ins Kapitol gelaufen ist. Ob das so Wiedergänger sind, auch von frühen religiösen Sekten, die es gegeben hat, die sich zusammengefunden haben und auch ein bisschen dunkle Wiedergänger der Hippies. Ne? Weil es gibt ja den March on Washington gab es, das war so der Mega-Auflauf der Gegenkultur gegen Vietnam. Und wenn du dir da die Leute anschaust, wie die ausgesehen haben und wie unterschiedlich die waren, dann ist das schon eine Parallele, obwohl das natürlich nicht zu vergleichen ist. Also der Protest gegen den Vietnamkrieg und das Stürmen des Kapitols. Aber es ist so ein Flickenteppich der Ideologien und der Privatmythologien und der Fanatismen, der auch, glaube ich, mit Amerika viel mehr zu tun hat, als wir gerne zugeben möchten.
Was macht man denn jetzt eigentlich mit so einer Faszination? Also wenn man mal unterstellt, dass man die empfindet, für also viele zumindest, auch mindestens geschichtlich solcher Positionen, als Gedankenspiel, als Kunst, als Literatur. Ne? Also auch wenn man sagt, jetzt Urbeck, wir haben viel gelesen von dem, der ist ein, also ich habe noch gesehen hier in dem Buch, vorne im Klappentext bezeichnet, Julia Enke von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung ihn als den umwerfendsten Schriftsteller unserer Zeit. Und also das ist ja geradezu irre, ne? wenn man sich jetzt sozusagen vor Augen führt, was wir gerade gesagt haben, wie Uelbeck ist und dann sich vorstellt, wie sozusagen zum Beispiel das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung eigentlich auch aufgestellt ist. Das sind ja riesige Gegensätze, die sich da auftun. Und es gibt ja mindestens jetzt, wenn man halt sowas sieht, wie eine real ins Werk gesetzte, zumindest im Versuch, irgendwie Umwälzung der amerikanischen Gesellschaft, Abschaffung der Demokratie effektiv, faschistische, nicht nur Tendenzen, sondern wirklich dann eben das faschistische Ereignis. Was macht man dann damit? Also wo, ich bin da auch selber unschlüssig gewissermaßen, weil ne, andererseits haben wir ja zumindest jetzt wahrscheinlich so implizit auch ein bisschen gesagt, die Ultraliberalen, also im Sinne von Mainstream-Positionen, sind ja oft auch besonders künstlerisch gesehen total langweilig.
Ja, also beim Wellbeck jetzt zu fordern, man sollte Wellbeck Twitter abstellen, was er wahrscheinlich sowieso nicht hat, oder den zu boykottieren. Ich glaube, dafür hat man sich schon zu sehr an Wellbecks Provokationen gewöhnt. Und es stehen doch andere drin. Und ja, also der Kampf Europas gegen den Islam ist einer der Konstanten in der langen Geschichte Europas. Ich meine, das kann ich auch bei Martin Sellner oder so abschreiben, bei irgendwelchen Rechtsradikalen. Also da kippt es dann schon. Nur man lässt ihn das so durchgehen. Klar, es gibt Bücher von Welbeck, die großartig sind. Und ich finde, dass vielleicht so ein bisschen der Kern, den da antreibt, in diesen Romanen so ausgebreitet wird und sich so fein in die Figuren hinein verlagert, dass du das alles auch aufnehmen kannst, ohne dich jetzt wirklich diesen Positionen anzunähern.
Genau, es ist ja kein indoktrinierendes Schreiben oder Denken, so ähnlich wie jetzt eben ja das vorhin bei Donald Trump festgestellt haben.
Ja, das denke ich schon. Aber ich finde auch, dass man die Leute dann auch beim Wort nehmen sollte. Wenn ich jetzt in einem Essay schreibe, Europa kämpft gegen den Islam und das ist auch gut so und die Demokratie gibt es gar nicht in Europa, dann finde ich schon, dass man die Leute auch da beim Wort nehmen sollte, weil das ist ja kein Gedicht oder so, das ist ein Essay.
Du hast recht. Ich meine aber zum Beispiel so ein Gedanke wie jetzt, die Demokratie gibt es nicht in Europa, das könnte man ja auch als Ansatz einer produktiven oder konstruktiven Kritik sehen. Ne? Und wirklich darüber nachdenken, wie lässt sich denn dann, was ist denn wirklich dann der Geist von Demokratie? Wie würde der sich besser umsetzen lassen? Durch welche Methoden? Das muss ja also nicht unbedingt eine Aufforderung sein, diese sogenannte Pseudodemokratie, in der wir angeblich leben, gleich abzuschaffen in Bausch und Bogen. Ne? Das meine ich eben mit, es ist nicht indoktrinierend. Es ist sozusagen der Weg, den man gehen kann im eigenen Denken, der ist ja nicht von vornherein vorgeschrieben.
Ja, und zum anderen ist natürlich Welbeck, auch wenn er ein bekannter Schriftsteller ist, ist er keine mächtige Person. Wenn dieser Satz jetzt von einem Politiker käme oder von Präsidenten oder so, dann ist das nochmal was völlig anderes. Letztlich ist Welbeck, wenn er sich politisch äußert, einfach dann doch nicht die große Nummer. Er ist halt nur Schriftsteller. Ich weiß auch nicht, warum man die Meinung eines Schriftstellers zur Politik jetzt höher gewichten soll als die Meinung eines Taxifahrers. Ehrlich gesagt, finde ich, haben die meisten Schriftsteller von Politik eh weniger Ahnung als Taxifahrer. Und sie haben auch die gleiche Stimme. Also sie haben die gleiche Wählerstimme. Und das darf man, glaube ich, dann doch nicht überbewerten.
Nee, das ist recht. Das ist vielleicht auch ein schönes Schlusswort. Mit diesen sozusagen etwas humbling, also zur Bescheidenheit animierenden Gedanken, beenden wir jetzt einfach mal dieses Gespräch, das ja noch sonst lange weitergehen könnte, und sind gespannt, was in Washington und anderswo sich weiter vollzieht und auch irgendwie den Wandel der sozialen Medien beobachten wir weiterhin mit gespanntem Interesse. Und ich sage dann für diese Woche tschüss. Man kriegt uns auf allen Kanälen übrigens, auf welt.de, auf Spotify, bei Apple Podcasts etc. Und ja, Boris, hat Spaß gemacht und wir hören uns vermutlich in 14 Tagen.
Ich hoffe. Vielen Dank, Jan. Ciao.
Ciao.